Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Gastrogeplauders. Wir sind mitten in unserer KI-Serie auf der DGVS, der spannende Next-Gen-Tag. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Bittel und Herrn Hoffmann, die eine Arbeitsgruppe gerade geleitet haben. Vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz vor. Frau Bittel, Sie waren ja schon mal da, aber trotzdem.
Ja, genau. Also ich bin Miriam Bittel aus Erlangen. Bin Forscherin zum Thema transzutionale Gastroenterologie, Schwerpunkt Ernährung und Darmbarriere, aber eben auch explizit KI-Tools. Und der Einsatz von KI-Tools in der Forschung ist eben das, was mich schwerpunktstechnisch interessiert. Wir haben jetzt gerade den Workshop geleitet.
Mein Name ist Felix Hofmann. Ich bin Assistenzarzt an der LMU in München in der Viszeralchirurgie. Und forschungstechnisch beschäftige ich mich eigentlich initial mit dem Pankreaskarzinom und letztlich bin ich dann über die Extraktion von Daten, zum einen aus der Bildgebung, zum anderen aber auch aus unstrukturierten, ja letztlich schriftliche Dokumentationen zum Einsatz von KI-Systemen in der Klinik gekommen.
Gut, unstrukturiert ist ja das Stichwort, das ist ja eins unserer Hauptprobleme in der Medizin. Und Frau Bittel, Sie beschäftigen sich ja mit KI-Datenextraktion in der Forschung. Wir hatten das ja vor 2 oder 3 Jahren mal kurz angesprochen. Meine Hoffnung ist ja, dass wir da entscheidend weitergekommen sind.
Also ja, in der Tat. Also die KI-Tools entwickeln sich natürlich laufend weiter. Vor 2 Jahren war ja ChatGPT explizit in aller Munde. Das kam eben Ende 2022 im November raus. Und dann haben natürlich viele damit angefangen zu arbeiten. Aber das ist zum einen ja nicht das einzige Large Language Model, das es gibt, sondern es gibt ganz viele andere große Player neben OpenAI wie Google, Meta und jetzt auch eben aus China DeepSeek zum Beispiel, die jetzt auf den Markt gekommen sind, im Wettrennen stehen. Und eben auch europäische Player wie Mistral und dann eben auch als Open-Source-Möglichkeit hat sich da eben weiterentwickelt. Und die Sprachmodelle sind vielseitiger geworden. Also wir haben angefangen mit Textsprache, Generierung und waren beeindruckt davon, was für konkrete Antworten man da bekommt. Aber mittlerweile hat sich das sehr ausgeweitet. Also wir haben nicht nur Text, sondern eben auch wirkliche, nicht nur Sprache, sondern Spracherkennung, Audio, Dateien, die eingelesen werden können, ausgewertet werden können, Video, genauso wie Bildgenerierung, Code, der geschrieben werden kann. Man kann auf einmal ganze Webseiten selbst schreiben und programmieren, genauso wie man für seine statistischen Auswertungsprogramme, zum Beispiel auf einmal den R-Code zum Beispiel auch mit Hilfe von Large Language Models schreiben kann. Natürlich und gerade in der Forschung ist ja das Spannende, dass wir als Kliniker, als Experten aus unserem Fachgebiet kommen und dann eben ein Tool haben, das uns in manchen Themengebieten einfach effizienter macht. Und trotzdem ist es so, dass diese großen Sprachmodelle natürlich sehr breit trainiert sind. Die sind nicht spezialisiert auf die Forschung oder auf die Medizin. Und da hat sich eben auch ganz viel getan. Also es gibt Tools, die eben explizit für die Forschung trainiert wurden und eben auch wie große Publishing, also Scopus zum Beispiel, hat sich da weiterentwickelt. Dann auch Lisset zum Beispiel ist auch explizit für die Forschung als Literaturrechercheprogramm. Auch es gibt andere Tools wie Litmaps, die auch die systematische Literaturrecherche unterstreichen, aber eben auch gerade in der Klinik, wie zum Beispiel Open Evidence, die sich halt explizit darauf spezialisieren für den medizinischen Fachgebiet, konkrete Informationen zurückzugeben. Und darauf haben wir eben versucht, auch heute zu sensibilisieren im Workshop, dass es wirklich wichtig ist, genauso wie wir vorher nicht ein Programm benutzt haben für einen Themenbereich, für den es gar nicht genutzt werden soll, dass man wirklich Tools hinterfragen soll, also diese Large Language Models auf die Datenintegrität, die zurückgegeben wird. Und dass man sich eben auf Modelle konzentriert, die wirklich für den Fachbereich geeignet sind.
Also das ist natürlich schon meine wesentliche Message. Ich kann nur ganz kurz berichten. Ich habe erste Gehversuche vor einiger Zeit mit ChatGPT, war völlig begeistert von der sprachlichen Überarbeitung. Dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich es mal als Editor. Habe dann in irgendeinem Paper was nicht gefunden, ChatGPT gefragt, ist hochgeladen und es hat sich herausgestellt, die Zahl gibt's nicht, die haben was erfunden. Da kann man natürlich sagen, Pech gehabt, falsches Modell, aber deswegen ist da, glaube ich, immer noch Vorsicht angebracht. Meine erste Frage ist, welche Fragen wollen Sie denn beantwortet haben? Also sagen wir mal, Sie haben jetzt ein klinisches Forschungsprojekt, liegt mir natürlich näher, oder ein translationales, Sie wollen irgendwie Material sammeln, was Sie bearbeiten wollen in einer bestimmten Krankheitsgruppe. Barrett-Esophagus oder was auch immer. Was wollen Sie denn dann wissen von dem LLM, dem Large Language Model? Literatursuche oder was wollen Sie wissen? Was soll Ihnen abgenommen werden?
Also wofür ich finde, dass man schon sehr gut einsetzen kann, ist gerade im Bereich der Literaturrecherche als Ergänzung. Also ich finde, es sollte nicht ersatzweise in vielen Punkten genutzt werden, sondern dass man das eben zur Effizienz, um breiter in die Tiefe gehen zu können. Weil wir ja doch, wir haben eine riesengroße Publikationslandschaft. Es kommen ständig neue Publikationen raus. Das heißt, zum Beispiel gibt es Tools, die einem helfen, da besser und effizienter up-to-date zu bleiben. Zum Beispiel Open Source Research Rabbit. Das ist so ein bisschen wie so ein Spotify für die Musik, gibt es für Publikationen. Mhm. Und das ist eben, dass man für den Fachbereich, in dem man ist, eben Sachen vorgeschlagen bekommt.
Zwischenfrage, euer Ehren sozusagen. Es gibt doch die Bezahlschranken von den Journalen, von den großen Journalen. Wie kommen denn die Systeme da dahinter? Weil man kann jetzt nicht sagen, jetzt gib mir mal ein PDF, an was ich sonst nicht rankomme.
Also die werden dadurch tatsächlich nicht aufgehoben. Also es gab ganz ursprünglich bei einigen KI-Anbietern, dass sie die indirekt die Bezahlschranken umgangen haben. Und es gab ganz großen Aufschrei, dass das natürlich gar nicht geht. Und das ist auch grundsätzlich immer noch nicht möglich. Also zum Beispiel, was, wenn man zum Beispiel so Literaturrecherche unterstützende Programme wie Elicit nutzt und die fassen einem, je nachdem, wie tief man in die Recherche geht, 500 Paper zum Beispiel zusammen und gibt dann direkte Quellen an und dann kann man sich die Quellen direkt angucken. Dann kommt man natürlich dann nur auf die Seite mit der DOI, wo man dann wieder in der Paywall landet. Also das heißt, das ist schon eine Thematik und da kommt man auch nicht dran vorbei.
Das hieße aber, die Software kommt dahinter, analysiert das, gibt Ihnen aber das Paper zur Ansicht nicht frei.
Das ist ein Punkt, den man nicht unbedingt immer einsehen kann. Das hängt vom Tool ab und da ist es auch genau der Punkt, wofür wir heute auch versucht haben, wieder zu sensibilisieren, welche Quellenbasis die Tools haben. Und da ist es häufig so, dass die Firmen nicht immer transparent angeben, was eben als Datensatz genutzt wird. Aber das ist tatsächlich ein relevanter Punkt und ich glaube, dass wir da auch in Zukunft und jetzt ja auch schon vorher ein Problem in der Sichtbarkeit auch zum Beispiel von Publikationen haben, die hinter Paywalls sind und dass öffentlich zugängliche Publikationen, Open Access, wesentlich wichtiger werden. Weil einmal, dass sie gefunden werden zum Beispiel von solchen Tools, aber auch allgemein natürlich für die wissenschaftliche Community besser zugänglich sind. Und da gibt es ja auch viele Unterstützungsprogramme an Universitäten auch, die explizit unterstützen, dass auch Open Access publiziert wird.
Das stimmt, aber es hält sich ja doch in ziemlichen Grenzen, wenn man mal selber so eine Suche macht. Die guten Sachen sind meistens dann halt nur durch die Universität zu erreichen. Das heißt aber, sagen wir mal, mein Traum wäre so, dass man diese wahnsinnig nervigen Meta-Analysen durch einen Knopfdruck ablöst. Da kann man sich noch nicht darauf verlassen, weil möglicherweise die Software da gar nicht an bestimmte Dinge rankommt und man nicht weiß, ob nicht entscheidende Papers dann fehlen in der Literaturzusammenstellung. Es wird jetzt ein bisschen speziell und interessiert wahrscheinlich jetzt nur einen kleinen Kreis,
ich finde das sehr spannend. Das ist für viele grundsätzlich relevant. Es gibt schon Tools, die sich eben explizit auf solche Themen spezialisieren. Also Relit zum Beispiel oder Brain. Also es gibt verschiedene Tools, die für systematische Literaturrecherche, und da sind wir wieder beim Punkt, Tools nutzen, die sich drauf spezialisieren, weil, und da muss man sich natürlich nochmal genau informieren, inwiefern Paywalls da auch umgangen werden, im Zweifelsfall nachfragen, auch direkt bei der Firma. Und weil die höchstwahrscheinlich solche Lizenzen schon kaufen, aber, und dann auch mit einbeziehen, die Paper und die Informationen, aber dann eben nicht, das Paper selber kann man nicht lesen, das muss man dann wiederum bezahlen, ja.
Gut, also da wird man sehen, auch da ist ein bisschen Misstrauen noch angebracht. Es wäre ja schön, wenn so große Universitäten, die das ja bezahlen, wenn die da sich irgendwo andocken könnten und dann könnte die Info, die ihnen gehört, für eine zum Beispiel Literaturanalyse, die sie selber machen wollen, das wäre ja legal. Na gut, das ist jetzt sozusagen Hintergrundwissen. Sie haben Ihr Forschungsprojekt. Würden Sie sich auf eine Fallzahlberechnung verlassen, die irgendjemand macht, ChatGPT und Freunde?
Also grundsätzlich ist es so, dass diese großen LLMs rechnungstechnisch tatsächlich deutlich besser geworden sind. Also auch GPT-5. Aber tatsächlich konkrete Rechnungen würde ich immer trotzdem in einem validen Statistikprogramm machen, einfach um sicherzugehen, dass die Basis stimmt und dass ich mich zu 100% auf die Daten verlassen kann. Was natürlich schon möglich ist zum Beispiel, ist eben den R-Code zu schreiben, jetzt zum Beispiel in den LMS oder in GitHub Copilot hatten wir das auch, um zum Beispiel eine Diagrammdarstellung zu machen, die einem zum Beispiel gut gefällt. Also man sagt zum Beispiel, ich sehe dieses Paper und ich habe diese Darstellungsform und ich würde das gerne entsprechend auch auf Basis meiner Daten gerne in R nachbilden. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass das erstaunlich gut funktioniert. Aber Rechnungen und alles, was die wissenschaftliche Tragfähigkeit unserer Forschung beeinträchtigen kann, würde ich per Hand machen.
Okay. Also guter Sklave, mäßig guter Begleiter noch.
Wichtig ist, dass wir prüfen und wissen, wofür wir es quasi einsetzen. Ja.
Aber es ist natürlich, und dann leiten wir jetzt zur Klinik über, irgendwann zu erwarten, dass es valide ist, oder?
Ja, also es kommt darauf an, in welchen Bereichen wir sind. Zum Beispiel, da kann ich jetzt zu dir überleiten, du hast so eine schöne Übersichtsfolie gezeigt, mit der Spracherkennung und auch Extraktion von Daten, da ist die Accuracy schon ziemlich gut.
Aus medizinischer Information, das ist ja immer, ich weiß nicht, welches System Sie haben, wir sind sozusagen papierlos und dann muss man sich da irgendwo nach alten Arztbriefen durchklicken und es ist überall,
ich glaub, so ist es, Stand
verschiedene
jetzt überall.
Diagnosen auf und das ist ja furchtbar, also da gibt es Hoffnung.
Genau, aber tatsächlich, und das finde ich auch immer interessant, sind die Probleme ja genau die gleichen wie auch in der Extraktion von letztlich Forschungsdaten. Und das finden wir in der Klinik auch wieder. Und das Beispiel, das Sie vorhin genannt hatten mit der Suche nach einem bestimmten Wert aus einem Paper, das kann einem natürlich genauso auch in der Analyse von einem Pathologiebericht passieren.
Und tatsächlich, dass die KI was dazu erfindet, ist ja furchtbar.
Na, letztlich liegt es, glaube ich, in der technischen Grundlage von diesen Large Language Models, die halt als Vorhersage des nächstwahrscheinlichen Tokens oder Bestandteil eines Satzes abhängig von dem Kontext, in dem diese Aufgabe gestellt wird, stehen. Und wenn dann der Kontext nicht stimmt und der Prompt zu unspezifisch ist, kann es passieren, dass mit ziemlicher Überzeugung das Large Language Model einen Wert ausgibt, der hanebüchen und erfunden ist. Und das ist natürlich zu kontrollieren. Und da gibt es verschiedenste Techniken. Und im Endeffekt ist ja genau das, was passiert ist, im Hintergrund, warum jetzt GPT-5 besser geworden ist als GPT-2, dass im Hintergrund zusätzlich Techniken existieren, die eben die Datengrundlage verbessern und die damit die ausgegebenen Werte und Antworten valider oder sicherer machen, auch wenn da jetzt sicherlich noch keine hundertprozentige Sicherheit
ist. Also wo diese Dinger ja offenbar Schwierigkeiten haben, ist zuzugeben, dass es diesen oder jenen Wert da gar nicht gibt. Also zum Beispiel alte, schlecht geschriebene Arztbriefe, wo die Info fehlt, da haben die offenbar eine Tendenz, das zu erfinden, oder?
Das ist so und das wird, glaube ich, auch besser, aber vieles steckt auch an dem genutzten Prompt. Also wenn man dem Large Language Model erzählt, explizit, erfinde keine zusätzlichen Daten, wenn du den Wert nicht findest, gib zurück, der Wert ist nicht zu finden oder wurde nicht gefunden, dann steigt schon die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das Large Language Model den Wert nicht findet, sagen wir mal das T in der TNM-Klassifikation, dass es dann sagt, naja, in dem Dokument finde ich jetzt kein T und einem Not Available zum Beispiel zurückgibt. Also dieses sogenannte Prompt Engineering hat natürlich schon Potenzial dazu, die Qualität der Antworten von so einem Large Language Model deutlich zu verbessern.
Also man muss sagen, lüg mich nicht an.
Im Endeffekt muss man das sagen und im Endeffekt muss man auch sagen, dass in dem ChatGPT, das wir so tagtäglich benutzen, ja genau das gemacht wird. Da steckt im Hintergrund ein mehrere Zeilen langer Systemprompt, in dem im Endeffekt von OpenAI vorgegebenes Verhalten des Large Language Models vordefiniert wird. Und dann irgendwann kommt erst der User Prompt mit der Frage, die wir jetzt dem Programm stellen.
Aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht so, oder es ist ja eine Frage, man kann sich so ein Tool, wenn man es benutzt, auch nicht abrichten, oder? Da kommen dann andere Einflüsse vom Hersteller oder von anderen und dann ist das so? Schwenkt es wieder oder reagiert es dann auf einen und sagt, oh, der hat beim letzten Mal, habe ich eins auf die Nuss bekommen, also bin ich jetzt ehrlich, jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert.
Also an sich, jedes Mal, wenn man das Large Language Model neu lädt, vergisst es natürlich, was zuvor war, sondern wir müssten die Geschichte, unseren Konversationsverlauf dann dem zur Verfügung stellen. Dann kann es natürlich sich erinnern, in Anführungsstrichen, und Bezug nehmen auf Fragen oder ein antrainiertes Verhalten oder ein gewünschtes Verhalten. Und das hatte die Frau Büttel jetzt auch in dem Vortrag schon erwähnt. Zum Beispiel gibt es ja schon jetzt manuell auch für den, sage ich mal, Laien die Möglichkeit, ein Verhalten auch in ChatGPT zum Beispiel vorzudefinieren, indem man da personalisierte Einstellungen vortrifft und sagt, naja, ich bin wissenschaftlich tätig, gib mir nur möglichst fundierte Antworten.
Bitte Arztethos anschalten.
Die Funktion gibt es noch nicht implementiert, aber es ist eine Geschäftsidee. Prinzip,
ja, Okay. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit über Grenzen und wo man aufpassen muss. Es wird ja auch Vorteile haben in Ihrem Alltag.
Vielleicht total.
Können Sie uns da mal ein bisschen was erzählen.
Also wenn man das beachtet und wenn man einen guten Prompt hat und ein großes Large Language Model und wenn man dann diesem Large Language Model noch den geeigneten Kontext, also eine gute Quelle zur Verfügung stellt und das nicht mit einer Fragestellung, die irgendwie Interpretation zum Beispiel benötigt, überfordert, also wirklich einfach den Pathologiebericht als Text anfügt und sagt, naja, bitte gib mir jetzt mal die T-Klassifikation, hier sind 4 Beispiele, da ist jeweils das so und so und dann diese Beispiele nennt und dann so eine spezifische Fragestellung einem Large Language Model gibt, dann kommt da sehr, 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 sehr gute Werte heraus, die eine Accuracy von teilweise 100% haben. So dass man dann realistisch betrachtet schon auch die Frage sich stellen muss, ob der manuelle Doktorand oder Doktorandin, der abends um 10 lustlos den Patho-Report durchscrollt, vielleicht nicht genauso viele Fehler dann da reinbringt.
Ja, eigentlich mehr wahrscheinlich. Also das ist ja die Hoffnung, ne? Ich meine, mit Patho sprechen Sie einen Klassiker an. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber in vielen ist Patho Freitext. Und man würde sich natürlich wünschen, dass nach einer endoskopischen oder chirurgischen Resektion dann nach einer Woche automatisch alles Mögliche da reinschnurrt. Nicht nur T und N, sondern halt, keine Ahnung, die Größe und 1000 histologische Parameter, die dafür viel Geld analysiert werden. Und das dann kommt ein halbes Jahr später, hops, der muss zur Nachsorge. Und diese Dinge, arbeiten Sie an sowas?
Im Endeffekt ist das die Idee. Wir tragen ja ganz viel in irgendwelche Register ein. Und auch dafür, das ist jetzt bei uns nicht anders als wahrscheinlich an dem Großteil der Kliniken in Deutschland, müsste man die in PDF vorliegenden Befunde manuell aufrufen und trägt halt dann irgendwelche Parameter, die das Register oder die retrospektive Studie erfordert, in irgendeine Tabelle oder in irgendein Web-CRF ein. Und das ist, bei manchen Arbeiten braucht es eben medizinischen Sachverstand. Da muss man den OP-Bericht interpretieren, wie hat die oder der jetzt da die Rekonstruktion genäht, weil es vielleicht nicht immer gleich formuliert ist. Aber andere Sachen, gerade eben sowas, das eigentlich immer ähnlich berichtet wird wie Pathologie, das Datum des CTs zum Beispiel, das müsste man ja eigentlich strukturiert extrahieren können. Und ich glaube, da geht der Trend unaufhaltsam hin.
Was mir gefällt, ist, Sie sind ja ein bisschen skeptisch und versprechen nicht das Blaue vom Himmel runter. Aber ist es denn nicht so, dass, sagen wir mal, in Vorbereitung darauf, wenn es eben Interpretationsfähigkeiten gibt, dass dann auch die Befundung standardisiert sein sollte, dass eben nicht jeder seine Anastomose lyrisch anders beschreibt, sondern es halt A, B, C oder F?
Ja. Das ist ja die Radiologie uns chirurgischen Fächern ziemlich voraus. Da gibt es ja schon seit langem auch in Leitlinien festgeschriebene strukturierte Befunde und Vorgaben, was zum Beispiel der CT-Befund beim Pankreaskarzinom beinhalten muss. Und das rührt ja genau daher, dass Befunde früher unvollständig waren, aber auch daher, dass das natürlich dann mühsam ist, retrospektiv gute Forschung machen zu können. Und initial gab es ja Bestrebungen, dass jetzt jeder Radiologe im Endeffekt so ein Formular ausfüllt und daraus ein Text generiert wird. Bei uns praktisch entweder die externen Befunde oder auch unsere internen sind trotzdem oft noch Freitext. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es halt einfacher oder unsere Gewohnheit ist, den Befund einfach zu diktieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich die Zukunft ist, dass wir jetzt irgendein Formular durchklicken, was möglicherweise 5-mal länger dauert, als wenn wir den Befund diktieren, sondern was ich mir vorstellen könnte, ist, dass im Hintergrund ein Large Language Model das, was wir eh diktieren, analysiert und uns am Ende noch fragt, naja, du hast vergessen zu beschreiben.
Genau.
Das und das und das und das, das gehört in einen richtigen Befund mit rein, diktiert es doch nochmal mit rein. Ich glaube, oder ich persönlich könnte mir vorstellen, dass da Konflikt, also nicht das Erzwingen in einem bestimmten Formular zu dokumentieren, sondern das automatische Ausfüllen des Formulars.
Und wenn man diktieren will, dann macht die KI halt einen schön strukturierten Befund draus und sagt, das und das und das fehlt noch.
Das wäre die Hoffnung und ich glaube, das ist gar nicht so weit entfernt.
Ja. Wir sind ja jetzt im Jahr 2025. Ich bin immer wieder überrascht bei den ganzen Perspektivvorträgen, die man irgendwo hört. Wo ist es denn? Woran liegt das denn?
Also was ich persönlich glaube, ist, dass es eine ziemliche Implementationsschwelle gibt. Das heißt, die Projekte tun sich schwer, aus der präklinischen Forschung oder der schon klinisch, aber experimentellen Forschung dann wirklich in den klinischen Alltag anzukommen. Das hat, glaube ich, einerseits den Grund, dass es einen Mangel an technisch versierten Menschen gibt in dem Bereich. Also ich glaube, es ist schwierig, Informatiker konkurrenzfähig an einem Universitätsklinikum zu beschäftigen, wenn gleichzeitig in der Industrie doppelt so hohe Gehälter bezahlt werden. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein regulatorisches Problem. Es ist wahnsinnig schwierig, ein Medizinprodukt durchzubringen, aus der Forschung wirklich Bettzeit zu implementieren. Da gibt es Häuser und Strukturen, wo das besser funktioniert, und andere, die da halt anfangen. Ja.
Wahrscheinlich ist zumindest in Europa, in vielen Ländern, das nicht so ein wahnsinniger Markt. Wenn man so eine Software dann teuer entwickelt hat, dann...
Also naja, also ich glaube schon, dass man inzwischen, wenn man jetzt einer Verwaltungsdirektion verspricht, dass die 20% jetzt mal in den Raum gestellt, die eine Ärztin oder ein Arzt im Alltag so mit Dokumentation verbringt, sich um 20% reduzieren lässt, dass man da schon auch... Auch wenn man so ein Produkt baut und anbietet, das verkaufen kann.
Ja. Ja, bin mal gespannt. Also wir sind noch nicht so weit, wie wir wollen. Natürlich wäre das, was Sie da versuchen im klinischen Bereich, auch für translationale Forschung extrem wichtig, weil ja oft auffällt, dass eine super Technologie der Gewebebearbeitung mit lausigen klinischen Daten verknüpft wird. Ein Patient mit irgendwas, was der genau hat, weiß ich gar nicht, ne? Darauf müssten Sie ja mit großer Freude warten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade wenn wir jetzt auf so Themen wie über die Pathologie eingingen und dann auch mit histologische Befundung, ist es natürlich, da gibt es einige Tools, die jetzt auch schon rausgekommen sind, beziehungsweise auch viele Publikationen, die sich damit beschäftigt haben. Und ja, gerade dieses Image Recognition, also dieses Bilder interpretieren, also da haben wir sehr, sehr großes Potenzial. Das ist natürlich auch der Grund, warum wahnsinnig viel Forschung eben auch in der Endoskopie oder dann eben auch sonografisch in der Gastroenterologie da im KI-Bereich so weit vorne sind, weil da eben auch eine große Stärke dieser Modelle eben auch besteht. Und das Allerwichtigste, und das hat ja Herr Hoffmann schon gesagt, ist eben auch dieses Prüfen der Daten. Also es ist quasi das Training der Datensätze ist natürlich essentiell. Also welche Qualität an Daten ist da reingekommen? Und da ist natürlich dann wiederum die unstrukturierte oder nicht vollständige Erfassung in den Arztbriefen natürlich eine schwierige Basis. Also da fehlt es definitiv auch an Struktur, auch bei uns in der Dokumentation, die wesentlich dazu beitragen würde, auch für die Qualität dann wiederum, um diese Modelle zu nutzen. Und dann eben auch dieses Refinement, also das heißt die Überprüfung der Modelle, dass die Datenqualität, die eben auch zurückgegeben wird, eben möglichst geringen Bias und Halluzinationen eben beinhaltet. Und da wird an allen Fronten eigentlich dran gearbeitet. Und dann das Wichtigste aber, und da haben wir uns vorhin auch drüber ausgetauscht, ist eben genau der Punkt, dass diese Bewegungen eben auch aus den Fachgesellschaften und auch aus der Medizin und aus der Forschung mitkommen müssen, weil wir eben diese Bereiche sehen, in denen es wirklich diese Area of Needs gibt. Also diese Bereiche, wo wirklich Bedarf besteht, dass es Optimierung kommt, Zeitersparnis, erhöhte Effizienz, damit man sich eben auch aufs Wesentliche konzentrieren kann, nämlich auf die Patientenversorgung, auf die Forschung und eben bestimmte andere Prozesse einfach verkürzt werden können.
Und dann auch richtige Daten und nicht gefühlte Daten.
Ja,
das
absolut.
Ist ja unser Problem, dass wir sagen, ja, wir sind da sehr erfolgreich, aber in Wirklichkeit wissen wir es gar nicht so.
Ja.
Also ist es auch eine Mentalitätsfrage auf unserer Seite.
Zu 100%, ja.
Jetzt am Schluss noch, Hoffmann, Sie beschäftigen sich ja auch mit Dingen, wo es dann um die Wurst geht. Hier kann man sagen, gut, dann sind die Daten halt, wie sie sind. Das ist auch nicht so schlimm, daran stirbt niemand. Aber Sie beschäftigen sich ja auch mit Bildverarbeitung im Sinn, dass dann chirurgische Eingriffe navigiert werden sollen. Da hört der Spaß dann natürlich auf, wenn was nicht stimmt. Was ist denn da so ein Zwischenfazit?
Also was ich jetzt persönlich viel mache, ist, dass wir aus vorhandenen CT-Bildern Biomarker bestimmen, die halt per Hand entweder nicht oder wahnsinnig aufwendig nur messbar sind. Und da ist mit Entwicklung von eben Deep Learning-basierten Segmentierungsmodellen, also dass bestimmte Pixel, die zum Beispiel einem Organ zugehörig sind, markiert werden, wahnsinnig viel Bewegung drin. Das ist das eine. Also wir können praktisch aus ohnehin existierender Bildgebung Daten extrahieren, die uns zusätzliche Biomarker ermöglichen, zum Beispiel zu Risikoprädiktionen von Komplikationen von Wiederaufnahmen und so weiter. Gleichzeitig kann man diese Segmentierungen natürlich auch nutzen, weil da sind ja Informationen drin und theoretisch auch intraoperativ benutzen. Womit sich Kollegen von mir beschäftigen, ist, dass man zum Beispiel in der Laparoskopie als Overlay auf dem Bild die aus dem CT bekannte Lokalisation von Gefäßen oder auch Tumoren visualisiert. Das heißt, der Operateur hat sozusagen als Overlay die Lokalisation eines Tumors oder eines relevanten Gefäßes dargestellt und das erweitert natürlich die Informationen, die ich in der OP habe.
Mit der Hoffnung, dass dann irgendwann, Outcome ist ja immer schwer zu zeigen, die Komplikationsrate runtergeht oder die R0-Resektionsrate oder was auch immer. Da ist wahrscheinlich noch zu früh, um das jetzt wirklich versprechen zu können.
Das ist natürlich ganz viele verschiedene Aspekte. Es geht einerseits natürlich darum, dass man die Ausbildung erleichtert, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen, die bestimmte Operationen zum Beispiel noch nicht so oft gemacht haben, dann gezeigt kriegen, an dieser und jener Stelle besteht die Möglichkeit, dass eine Struktur ist, auf die wir eben aufpassen müssen, so ein Warnsignal ist. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man zum Beispiel R0-Resektionsraten steigern könnte, wenn man genau visualisiert bekommt, wo jetzt eine Metastase lokalisiert ist.
Gut, ja, zum Abschluss vielleicht noch, die Fee kommt, ein Wunsch oder ein Schwerpunkt für die nächsten 5 Jahre?
Also ich würde mir wünschen, dass in den Kliniken, gerade mit den regulatorischen Auflagen und der Datensicherheit, dass sich Kliniken öffnen, dass man wirklich vor Ort auch sowas wie lokale Large Language Models in den Kliniken implementiert und sowas wie Chatbots, wie zum Beispiel im Kliniksystem, in den Patientendaten, wirklich dann sicher in der Klinik nutzen kann, was natürlich eine wahnsinnige Zeitersparnis macht und vor allem eben auch solche Sicherheitslücken schließt, wie dass man eben auf Anbieter, externe Anbieter, wo die Daten dann woanders hinfließen, zurückgegriffen wird, weil es praktisch ist. Und ich glaube, dass, ja, wenn ich es mir wünschen könnte, wenn Kliniken da jetzt aufspringen und das mit integrieren, dann glaube ich, kommen wir in der Klinik und in der Forschung wesentlich weiter. Weil dann sind solche Dinge wie automatisierte Datenextraktion kein Wunsch mehr, sondern dann haben wir wirklich die Daten in den tabellarischen Formen aus Fließtexten direkt zur Verfügung und können das für unsere Studien nutzen und müssen das nicht per Hand auslesen.
Externe Dienstleister heißt ja auch immer, Geld fließt anderswohin.
Ja.
Und bei Ihnen, Herr Hoffmann?
Ich würde mir wünschen, das ist gleichzeitig so ein bisschen ein Appell auch an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass man mit offenen Augen auch diesem Thema KI begegnet und sich nicht davor scheut, auch sich mit technischen Belangen auseinanderzusetzen, weil es weniger kompliziert ist, als man vielleicht auf den allerersten Blick glaubt. Und es gibt gerade aus der Gastroenterologie exzellente Beispiele von Menschen, die als Ärztin oder als Arzt begonnen haben und jetzt extrem erfolgreich in der KI-Forschung sind. Und ich glaube, dass diese Kombination von Medizin mit eben der technischen Applikation wahnsinnig wichtig ist und dieses Feld nicht nur von rein technisch dominierten Startups geführt werden sollte.
Also mehr unter klinischer Kontrolle, wo man ja aus meiner Generation annehmen würde, mit Digital Natives ist alles kein Thema mehr, aber offenbar doch nicht so.
Ich glaube, es besteht teilweise noch eine gewisse Hemmschwelle, sich mit Programmierung, Code oder technischen Belangen auseinanderzusetzen, aus Angst davor, dass man es sowieso nicht versteht. Und ich glaube, es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die gezeigt haben, dass diese Sorge unberechtigt ist. Und ich glaube, da profitieren wir als Ärztinnen und als Ärzte, weil das schneller implementiert wird und auch theoretisch die Patientinnen und Patienten, weil wir wissen, was relevant ist, im Gegensatz zu demjenigen, der vielleicht nur Informatik studiert hat. Und gleichzeitig wird das alles ein bisschen mit erhöhter Geschwindigkeit möglicherweise dann implementiert.
Und als Informatiker uns dann letztlich vorgibt, weil wir uns nicht kümmern, was wir machen müssen. Ja, gut. Ja, wunderbar. Es hat mir sehr gefallen. Auch der Schluss, dass es eigentlich ja natürlich nicht nur, aber auch sehr an uns liegt, wie es weitergeht. Herzlichen Dank. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.